700 Millionen Nutzer hat ChatGPT wöchentlich weltweit. Ja. 700 Millionen.
Ja.
Das ist unfassbar viel.
Willkommen bei Wunderpanik, dein Podcast zwischen KI, Staunen und Stress. Wir sind Katha und Melanie von AI-tonomy und freuen uns auf eine neue Episode. Hello, hello.
Hallo zurück.
Hallo zurück. Ja, es fühlt sich ein bisschen an wie nach den Schulferien.
Komplett.
Diese Vorfreude, dann nach 6 Wochen dann tatsächlich auch wieder in die Schule zu gehen. Das war bei mir zumindest immer so. Und eine Woche später dachte ich, wo ist das Gefühl hin? Zumindest in der Schule.
Ja.
Viel passiert, hatte ne?
Es ist eine Menge passiert. Mhm. Und zwischenzeitlich habe ich im Urlaub gedacht, die Welt bleibt ja doch nicht stehen, wenn wir mal nicht da sind. Überraschung, Überraschung.
Das war echt risky, ne? Wie so, nächste Woche kommt GPT-5 raus, lass mal in den Urlaub gehen und unser Handy ausmachen.
Wir müssen bei den nächsten Urlaubsplanungen einfach anrufen bei Sam Altman und so und Bescheid geben, dass vielleicht einfach mal 3 Wochen nichts ist oder so. Das würde ja auch die ganze Welt total entspannen.
Aber, ich meine, darüber sprechen wir heute. Wir sprechen über den GPT-5-Moment, der nicht in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Denn ich habe das wirklich so, dann auf der Liege habe ich mir das angeguckt und dachte, nee, ist okay, alles ist gut. Ich kann irgendwie auf der Liege bleiben, muss jetzt nichts unterbrechen. Genau, und ich glaube, so starten wir auch rein, dass wir über die Dinge mal sprechen, die uns in den letzten Wochen trotzdem beschäftigt haben, die, glaube ich, auch viele andere Menschen so beschäftigt haben, die sich mit KI auseinandersetzen und machen so eine kunterbunte Folge. Und starten wir mit Folge 12 schon. Kannst du dir das vorstellen? Folge 12. Naja, wir starten aber, ich dachte, mit einem Tiergleichnis, das lieben wir ja, ne? Wir sprechen ja so gerne über Tiere. Und zwar, kennst du den Begriff, ganz lustig, ich musste mir das wirklich erstmal reinziehen, kennst du den Begriff Kanarienvögel im Kohlebergwerk?
An dieser Stelle lacht sich jetzt, falls meine Mama gerade zuhört, wahrscheinlich im Background kaputt, weil wir in den Ferien in einem Bergbaumuseum waren in Ruhrpott. Und deswegen kenne ich diesen Begriff, denn das sind ja die armen, kleinen, gefiederten Freunde, die früher im Bergbau Bescheid getrillert haben oder halt nicht mehr getrillert haben, weil sie von der Stange gefallen sind, wenn da Gas ausgetreten ist. Ne?
Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Melanie, wow. Zack. Ja, also ich musste nochmal nachgucken.
Danke, Mama.
Ich musste nochmal nachgucken, denn in der Tat, Ende des 19. bis 20. Jahrhundert hinein, hat man eben dann Kanarienvögel mit ins Kohlebergwerk genommen, weil die Arbeiter mussten immer aufpassen, dass eben diese Gase da nicht, geruchlose Gase nicht entstehen. Und diese kleinen Vögelchen sind so sensibel, dass sie halt schon bei einer kleinen Menge dann umgefallen sind und waren einfach im Frühwarnsystem ein ganz intelligentes. Wir Menschen lassen uns einfach immer Sachen einfallen, ne? Ja, also einmal Kanarienvögel, rest in peace. Warum ich das erzähle? So heißt eine Studie, die ganz schön für Aufregung gesorgt hat. Und zwar natürlich auf Englisch, Kanarienvögel im Kohlebergwerk. 6 Fakten über den Effekt von künstlicher Intelligenz auf die Arbeitsmarktentwicklung. Und das hat ganz schön für Wellen gesorgt, weil die quasi rausgefunden haben, ich nehme das direkt vorweg, dass KI oder das Aufkommen von KI dazu geführt hat, dass 16% weniger Berufseinsteiger sozusagen eingestellt wurden in Bereichen wie Coding und Kundenservice. Und das ist ganz spannend. Man muss sich ja solche Studien, das ist übrigens von der Stanford University, muss man sich ja immer mal angucken, wie haben die das gemacht, was war die Methode dahinter. Denn wir erleben im Moment auch viele Studien, die einfach sehr für Schlagzeilen genutzt werden, aber dahinter ist dann nicht so viel. Hier allerdings, das ist wirklich eine fundierte Geschichte, die haben also ein Unmengen an individuellen Gehaltsdaten, die anonymisiert sind, genommen und das wird von der ADP, das ist dem größten Gehaltsberechner in den USA, haben die das bekommen und sich angeguckt und das ging dann über den Zeitraum 2021 bis 2025, also können darin halt dann auch verschiedenste Trends nebenlegen und gucken, ob das irgendwie Einfluss darauf hatte. Und das haben sie auch gemacht. Also sie haben geguckt, ob Corona irgendwie Einfluss hatte, ob irgendwelche anderen Entwicklungen Einfluss hatten. Und sie können.
Stimmt, das fällt im gleichen Zeitraum, ne?
Genau, also ne, das ist auch total wichtig. Ne? Man kann jetzt nicht einfach sagen, ja, guck mal, hier ist runtergegangen, sondern die haben wirklich geschaut und sie können wirklich sagen, dass seit 2022, seitdem es diesen, den ChatGPT-Moment sozusagen gegeben hat, dass tatsächlich da das Einfluss darauf hatte, dass Berufseinsteiger in zwischen 22 und 25 Jahren einen Rückgang gesehen haben in Einstellungen. Und das ist total spannend einfach. Ich finde das.
Ich hätte das nicht gedacht. Ich muss ganz ehrlich gestehen, mich verwundert das total, weil ich ja gedacht habe, dass die Digital Natives, ne, gerade die jungen Leute, es so leicht haben, mit KI sofort durchzustarten und hätte gar nicht damit gerechnet, dass es die sozusagen also als Erste trifft.
Naja, aber du musst ja mal überlegen, was machen denn Berufseinsteiger?
Lernen.
Ja, lernen und vor allem kommen die ja mit, die kriegen ja erstmal so die Hilfsjobs sozusagen. Die wenig Verantwortung brauchen. Und die haben nämlich auch einer dieser, also der erste Fakt ist eben, dass es diesen großen Rückgang gegeben hat. Entschuldigung, ich muss mich verbessern. Ich habe eben 16% gesagt, es waren 13%. Und einer dieser Fakten ist auch, dass es da halt um automatisierungsfähige Berufe geht. Und es braucht dann eben diese Stelle gar nicht mehr.
Also Daten einpflegen. Sachen zusammenfassen, recherchieren.
Genau, also wirklich so von Excel-Tabellen in ein Dokument wieder überführen und so weiter. Aber besonders eben auch, wenn du nochmal überlegst, diese Kundenservice-Geschichte, ne? Also automatisierte Antworten geben. Oder aber auch am Telefon, da gibt es ja wirklich jetzt viele Beispiele von KI-generierten Stimmen, die da im Callcenter sitzen und dich erstmal irgendwo einkategorisieren oder mit dir rausfinden, okay, was ist der Schaden, was ist dein Problem und ich leite dich jetzt an die richtige Stelle hin. Das hatten wir schon teilweise mit Drücke die Eins, wenn es um irgendwas Bankverbindung geht oder so. Und ja, genauso wie irgendwelches Code-Fixing oder Programmieren oder solche Dinge, die dann eben wiederum erfahrenere Arbeitskräfte dann da keine Beihilfe beziehungsweise keine Zulieferung mehr von jungen Leuten dann auch in dem Fall brauchen. Und das war eben auch ein spannender Punkt, dass es eben nicht bei Berufen, wo es um KI-Unterstützung geht, ging. Ne? Also das heißt, da wo es um Automatisierung, da wo Automatisierung jetzt leichter fällt, gibt es sozusagen diese Einbußen. Aber da, wo es darum geht, dass KI dich erweitert mit deinen Fähigkeiten, da hat man es eben nicht gesehen. Und das führt auch eigentlich zum nächsten Punkt. Ältere Beschäftigte bleiben stabil oder profitieren sogar. Ne? Also das heißt, die Experten, die erfahrenen Fachkräfte, da stieg sogar die Beschäftigung an.
Was für eine gefährliche Entwicklung. Wenn man nämlich jetzt überlegt, dass einfach keine jungen Leute mehr, weniger junge Leute in diese Berufe reinkommen, haben die ja gar keine Gelegenheit, zu Experten zu werden. Das heißt, da entsteht ja eine Lücke, die sich nicht sofort jetzt darstellen wird, aber die kommt ja auf uns zu. Und wenn man jetzt über Fachkräftemangel nachdenkt und jetzt nicht in diese nachwachsenden Talente investiert, dann haben wir ja eine Gap und zwar an wichtigen, entscheidenden Positionen, weil die Leute, die mich hintersagen müssen, ist denn der Output der KI gut genug und ne, bin ich denn zufrieden mit dem, was da irgendwie rausgekommen ist? Also wenn da diejenigen dann hinterher fehlen, die das Wissen und die Erfahrung haben, dann haben wir ein Problem, ne?
Ja, für mich zeigt das auch, wir haben ja letzte Woche mit dem Kevin gesprochen, ne, über Kinder. Und jetzt sind wir sozusagen einen Schritt weiter. Was ist denn mit den Absolventen? Was müssen die denn eigentlich im Studium lernen? Und das ist eben ganz schnell eigentlich auf dieses Expertenniveau zu kommen, KI zu benutzen, um gewisse Prozesse abzubilden zu können. Also das heißt, es wir müssen einfach auch das Studium neu denken in ganz vielen Bereichen und diese Marktentwicklung und das, was wir da draußen sehen, einfach schon jetzt mitdenken. Das heißt, die jungen Menschen müssen fit gemacht werden für diese neuen Anforderungen im Arbeitsmarkt. Da sehe ich also vor allem den ersten schnellsten Hebel, dass Universitäten, Ausbildungsstätten und so weiter sich stark damit auseinandersetzen, wofür sie die jungen Menschen eigentlich fit machen.
Die Empfehlung war ja, ganz viele sollen Klempner werden, ne? Also das Handwerk wird, Handwerk wird nochmal einen neuen goldenen Boden bekommen, weil da einfach die Automatisierung nicht so einschlagen wird wie in anderen Bereichen.
Das ist nämlich das Interessante, ne? Man hat das immer angenommen, dass es irgendwie Menschen, die irgendwas mit den Händen machen, ersetzen wird. Aber ja, es ist genau andersrum. Also, aber finde hier dann auch nochmal, ne, diesen Punkt total wichtig. Menschen, die halt eben KI benutzen, um etwas irgendwie zu beschleunigen, zu verbessern, irgendwie kreativer zu werden, die haben davon halt profitiert. Und das wurde auch quasi auf dem Arbeitsmarkt belohnt sozusagen. Vielleicht spannend, das hat die Studie jetzt auch nochmal hervorgehoben. Also es gab zwar weniger Einstellungen in diesem Bereich der Berufseinsteiger, aber was es nicht gab, es gab keine Gehaltsrückgänge. Also es hat niemand gesagt, das ist ja auch immer so eine Debatte gewesen, werden wir jetzt irgendwie gedrückt im Lohn, weil kannst du ja schneller machen oder besser, das hat es nicht gegeben.
Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den werden wir, glaube ich, auch weiterhin beobachten, weil was ist Mehrwert, ne? Arbeit mit KI, weil sie dadurch besser, schneller, effizienter, was auch immer wird, oder ist es einfach so, weil KI ja so günstig zu haben ist scheinbar, dass das auch die Preise drückt. Ich glaube, da sind wir noch nicht am Ende der Fahnenstange. Ich habe im Werbeumfeld habe ich tatsächlich schon gehört, dass Kunden gefragt haben, sag mal, ihr arbeitet doch auch mit KI, warum kostet die Stunde denn eigentlich immer noch genauso viel wie vorher? Also diese Frage ist wirklich so vom Kunden gestellt worden und dann brauchst du Antworten, ne? Auf Seiten von Agentur, Unternehmen, Dienstleister. Das ist, das muss sich jeder überlegen. Deswegen sind gute KI-Strategien auch so wichtig in Unternehmen, ne? Zu wissen, was können wir denn jetzt mehr? Warum ist unsere Arbeit wertvoller? Alles das ist etwas, womit sich viele noch gar nicht beschäftigen, aber das sollte man auf jeden Fall tun.
Ja, und auch, also ist ja auch eine krasse Disbalance. Angenommen, ein Unternehmen bildet jetzt intern irgendwie seine Mitarbeitenden weiter im Bereich Marketing oder weiß ich nicht, Texten oder wie auch immer mit KI. Und dann haben sie aber noch ganz naturgemäß ihre Agenturen da sitzen, die das nicht für sich alleine tun, ne, und die sich nicht weiterbilden. Und dann können auf einmal sie intern etwas tun, was diese Marketingagentur vorher für sie gemacht hat. Und also, weißt du, das ist halt auch so crazy, ne, weil du kriegst dich auf einmal auf so ein ähnliches Level. Natürlich können wir dann über die Expertise der Maßnahmen um den Geschmack sprechen, ne? Eine Agentur hat vielleicht viel mehr Erfahrung, was funktioniert und hat halt auch wirklich diesen Geschmack, das dann gut anzuwenden. Aber wenn ein Unternehmen sagt, ja, ich weiß nicht, es hat aber dieselben Effekte, wenn wir die Werbung eben so machen. Und ist egal, ob wir jetzt da Minuspunkte irgendwie im Design haben. Hauptsache, die Leute kaufen unser Zeug. Wir brauchen euch nicht mehr.
Da können wir eine riesige Diskussion anstoßen.
Ja, das machen wir auch mal. Denn du bist ja eigentlich auch Expertin in dem Bereich. Deswegen setze ich dich bald mal auf den Gaststuhl, habe ich schon gesagt.
Ja. aber wo das gut hinleitet, finde ich, ist die Angst vor der Kündigungswelle. Ne? Ich habe neulich auch auf Spiegel Online Artikel gelesen. Also es wabert jetzt immer mal so rein, dieses wann kommt der große Hammer, kommt das, also schleichend passiert das, glaube ich, jetzt schon, das merkt man auf jeden Fall, also der Arbeitsmarkt erholt sich gerade nicht so, wie er das ab und an sonst gerne mal tut nach so einer Sommerpause und da werden wir werden, glaube ich, noch ziemlich viele Entwicklungen sehen. Was ich ganz spannend fand, war, dass es gab so eine Analyse von einem Unternehmen in UK, die heißen OrgView. Die machen so strategische Personalplanung und Organisationsforschung und so. Und die haben rausgefunden, dass 39% aller UK-Management-Bosse haben sich entschieden, aufgrund von der Implementierung von KI Leute zu entlassen. Das ist ja schon mal richtig krass. Also 39% haben gesagt vom Management Board so, okay, lass mal weniger Leute entweder einstellen oder entlassen und das Ganze mit KI auffüllen. So. Mhm. Und ein halbes Jahr später haben das 55% schon wieder bereut. So. Und die strugglen jetzt natürlich und müssen wieder neue Leute einstellen, müssen einfach gucken, wie sie diese Problematik halt gelöst bekommen und sich immer die Scherben zusammenkehren, weil da viele einfach zu schnell gehandelt haben. Wir hatten doch auch mal, ich weiß, dass wir in unseren Workshops immer das Klarna. Beispiel von Klarna gebracht haben. Ne? Wie war das nochmal?
Die haben unglaublich viele Leute im Kundenservice quasi entlassen und durch KI ersetzt, also so eine richtig krasse Initiative. Ich muss aber nochmal nachgucken, nicht, dass wir was Falsches sagen, aber ich meine, das war Klarna. Das seht ihr dann in den Shownotes. Und die haben dann tatsächlich auch gesagt, ja, wir haben da einen Fehler gemacht und wir brauchen die Instanz Mensch wieder, also Human in the Loop war quasi da das Problem, weil die KI dann doch sehr viele Fehler gemacht hat auch. Ja. Und das kostet dann am Ende natürlich wieder mehr.
Ja,
so, den Schaden
zu verbessern. Ja. Ich musste sehr lachen, weil ich bin über eine Jobanzeige gestoßen und zwar gestoßen. Ich bin über eine Jobanzeige gestolpert. Ich bin auf eine Jobanzeige gestoßen. Und zwar von OpenAI. Das ist ja das Unternehmen, das hinter ChatGPT steckt. Und da könnte man ja meinen, dass die nun mal eben wirklich alle Leute durch KI ersetzen. Schließlich bastelten sie die ja selber bei sich da im Silicon Valley. Aber nein, Katha, wir zwei könnten für $400.000 im Jahr, könnten wir Content-Strateginnen werden bei OpenAI. Hast du darüber nachgedacht?
Die übertreiben so, das ist so wie, es ist so Fußballliga. Wirklich schlimm. Ja, ich habe das gesehen, ich habe auch gelacht und gleichzeitig diese Dimensionen, ne, das ist so crazy einfach. Und also ja, die Dimension offensichtlich brauchen sie noch Menschen.
Genau, ja. Und zwar für eine Strategie, ne? Für eine Strategie dessen, was kommt. Also da sieht man nämlich mal wieder, dass KI nämlich einfach zwar ganz tolle Arbeit macht in Workflows, in Organisationsstrukturen und so. Aber wenn es darum geht, Visionen zu entwickeln, dann setzt man dann doch gerne auf menschliche Expertise und die ist richtig was wert. $400.000 im Jahr.
Aber ich meine, beruhigend an der Stelle, dass selbst die krassesten KI-Firmen noch Menschen brauchen. Ja. Das ist immer, finde ich auch ein guter Spiegel. Ja, aber gerade OpenAI, ne? Wir wollten drüber sprechen. Ich weiß noch genau, wo ich da saß und ich hab dann aus dem Urlaub quasi von der Liege habe ich geschrieben, schaut mal, das ist meine Liege, ich lege mich da jetzt wieder drauf. GPT-5 ist hier und es ist alles nicht so wild wie beschworen sozusagen. Also man hat ja wirklich geglaubt, so boah, wenn ich das ausgerollt bekomme, endlich auf mein Smartphone oder auf meinen Laptop, dann wird da erstmal ein Hologramm aus meinem Bildschirm kommen. So krass muss das sein, ja? Das wird anfangen, mir sofort die Füße zu massieren.
Hattest du keine Fußmassage automatisch von ChatGPT 5?
Ich habe das aufgemacht. Ich habe gesehen, da sieht ja alles gleich aus wie vorher. Und dann habe ich zugemacht und habe einen Post aufgesetzt. Ich kümmere mich in 2-3 Wochen darum, wenn wir mehr wissen, ja? Wenn wir so ein bisschen Leute das getestet haben und wir ein Gefühl dafür bekommen haben, was das jetzt zu bedeuten hat. Denn es war jetzt eben nicht, also es wurde angekündigt von Sam Altman als iPhone-Moment. Ja. Und das war es halt nicht. Es war halt eher so ein iPhone-Update, ja, bessere Kamera und weiß ich nicht, kannst jetzt 3 Apps mehr irgendwie miteinander verbinden.
Die Ecken sind nicht so scharf.
Genau, die Ecken sind nicht so scharf. Es ist noch dünner und du kannst jetzt klappen so ungefähr, aber es war halt nicht, die nächste krasse Stufe. Also, aber wir können natürlich trotzdem jetzt 2-3 Wochen später darüber sprechen, was ist neu, wie wird es genutzt, was sind die Reaktionen darauf und welche Kritik und welche offenen Fragen gibt es auch Stand heute jetzt zu dem Thema? Mhm. Also, die haben das jetzt dann im August vorgestellt. Ich weiß nicht, hast du es denn schon, vielleicht fangen wir mal so an. Hast du denn schon einen Unterschied gemerkt?
Ja, und zwar, wenn man damit spricht. Mhm. Tatsächlich ist das die Änderung, die mir am stärksten aufgefallen ist. Natürlich habe ich erstmal versucht, oben das Modell zu wechseln, weil ich dachte, ich will eigentlich zurück. Ich wollte O3 auswählen, dieses Reasoning-Modell, weil ich einfach einen ganz bestimmten Task hatte, eine bestimmte Anforderung. Und dann habe ich festgestellt, ach so, nee, ah, Moment, ah, ah, da steht jetzt 5. Ach so, das wählt jetzt, ach ja, stimmt, das wählt jetzt für mich aus. Aha. Und dann musste ich erstmal lachen, weil das war ja das, was alle immer wollten. Alle waren immer genervt davon, dass man sich noch überlegen muss, mit was arbeitet man denn? Und wir haben in vielen unseren Workshops damit begonnen zu erklären, okay, was kann denn das eine Modell, was kann denn das andere, wie kann ich das denn einnutzen, wie kann ich die kombinieren? So. Und jetzt haben sie das uns abgenommen und plötzlich schreien alle auf.
Ja.
Alle regen sich auf, weil sie wollten das eigentlich jetzt nicht. Das OpenAI, das entscheidet, welches Modell sie nehmen.
Ja, und wie ging es dir dabei?
Das ist ein lustiger Effekt. Also mich hat das tatsächlich bei der Stimme genervt.
Okay. Ne?
Also ich hatte nämlich festgestellt, dass die Sprache irgendwie anders war, die Tonalität war anders und ich hatte mich ein kleines bisschen dran gewöhnt. Da bin ich anscheinend nicht die Einzige, wie ich
in den
Reddit-Spalten gelesen habe. Wir haben gerade gesagt, dass sich die Stimme verändert hat. Ne? Vielleicht sollten wir da ganz kurz einmal zur Transparenz sagen, was wir genau damit meinen, weil wir sprechen ja mit KI tatsächlich über das Chatfenster. Ich mache das vor allen Dingen am Handy. Katha, wie ist das bei dir? Machst du
das
am Rechner
auch? Ja, ich mache das auch am Handy. Und zwar drückt man da neben der Eingabestelle, ne, wo man im Chat sozusagen wie bei WhatsApp auch seine Nachricht schreiben kann, ist dann noch so eine Art Wellensymbol.
So ein bisschen wie das WLAN-Symbol, aber in
umgedreht.
Also in quergestellt oder so, ne? Genau.
Ja. Halt wie so eine Tonwelle, ne? Genau. Und da drückt man drauf und dann erscheint so ein blauer Blub. Und dann kann man noch die Stimme anwählen, ne? Welche Stimme soll der haben oder die haben. Und dann kann man eben so hin und her mit der KI sprechen. Und das Coole ist danach, wenn man da rausgeht, dann ist das auch transkribiert im Chatfenster drin zu sehen.
Genau, das findet ihr auf der linken Seite, ne, wo auch sonst alles so steht, was ihr jemals so durchgesprochen habt oder reingeschrieben, reingepromptet habt. Da taucht das einfach dann auf.
Genau. Ja. Also was ist neu? Genau wie du gesagt hast, ne, es gab, glaube ich, in den letzten halben Jahr von OpenAI 7 neue Modelle. Ne? So. Und die haben alle schräg geklungen, O3 Mini High Pro XYZ und niemand hat verstanden, was das soll. Und die waren natürlich alle für unterschiedliche Use Cases. Das eine konnte besser rechnen, das andere konnte besser coden, das eine war besser für kreatives Schreiben. Aber bis da der Otto Normalverbraucher durchgeklickt hat, so, das geht quasi gar nicht im Alltag und die meisten Menschen sind dann einfach bei 4o geblieben und haben auch, wie ich finde, viel von diesen Reasoning-Modellen einfach auch verpasst. Aber ja, in so einem Workshop für Beginner kannst du halt nicht 1000 Sachen erklären, das bleibt nicht im Kopf, das muss man übers Experimentieren rausfinden. Das Problem haben sie gelöst und es geht jetzt wirklich darum, brauchst du Geschwindigkeit oder brauchst du Nachdenken? Ja, was brauchst du gerade? Und deswegen hast du jetzt die Möglichkeit zwischen schnell und ja, reflektiert sozusagen zu wählen. Und das eine ist dann eben ein LLM, ein Large Language Model, was dann einfach zack, blub, dir irgendwas ausspuckt sofort. Und das andere ist ein LRM, also ein Large Reasoning Model, was dann eben das runterbricht und länger braucht. Und das ist eben auch teurer. So. Und jeder, der jetzt so O3 benutzt hat, viel in der letzten Zeit, der kann dann auch einfach direkt 5 Thinking oder sowas anwählen. Diese zwei Möglichkeiten hast. Und das andere, was standardmäßig drin ist, ist halt automatisch. Und das ist das bezogen vom, die KI entscheidet je nach Prompt, was ist hier das Sinnvolle, was ist der sinnvolle Modus. Und da kannst du zum Beispiel schon sehen, sobald du schreibst, denke darüber nach oder mach das Schritt für Schritt in deinen Prompt mit reinschreibst, dann springt es sofort in diesen Thinking Mode. Und wenn du es nicht machst und sagst, schreib mir irgendwas, schreib mir eine E-Mail oder irgendwas, dann bleibt das in dem schnellen Modus. Und das empfehle ich an der Stelle auch erstmal so beizubehalten, denn natürlich, wenn wir jetzt nochmal auf die Umwelt gucken und so, ne, es ist intransparent jetzt wieder, was die Umweltkosten da genau sind. Aber ganz klar ist, wenn du das schnelle Modell benutzt, bist du billiger unterwegs, kostet es weniger, auch für Wasser, Umwelt und Rechenleistung.
Energie.
Genau. Und das fand ich davor für mich persönlich schwierig, weil ich gerne O3 benutzt habe und war dann immer so ein bisschen Zwiespalt. Und ich habe schon den Eindruck, dass mir das hilft, dass es automatisch je nachdem, was ich gerade frage, dass es das wählt. Und da habe ich schon ein Gefühl von, nee, das ist gut, dass es das jetzt für mich entscheidet, weil ich brauche ja nicht immer die große Rechenleistung, denn die ist ja vor allem auch, und ich glaube, da kommen wir auch zum nächsten Punkt, wer merkt jetzt wirklich einen großen Unterschied, ne? Das sind Menschen, die halt krasse, ja, die Probleme cracken, genau. Ja. Und sie ist halt, ja, im Programmieren besonders stark und soll auch besser mit Bildern, Videos und komplizierten Aufgaben besser umgehen können. Mhm. Und wenn wir jetzt mal ehrlich sind, in unserem normalen Alltag, Berufsalltag, wo wir in der Kommunikationswelt unterwegs sind und irgendwie E-Mails schreiben und irgendwelche Präsentationen basteln, brauchen wir das ja gar nicht und merken das ja gar nicht. Wenn wir jetzt aber Physiker sind und irgendwie ganz viele Nummern irgendwie cracken müssen und eine sehr komplizierte Arbeit irgendwie schreiben und so, ne, uns mit krassen Problemen auseinandersetzen, dann sehen wir Unterschiede. Und wer sich dafür interessiert, der kann Ethan Mollick mal folgen. Und wer der amerikanischen beziehungsweise englischen Sprache mächtig ist, der guckt nämlich genau in diesen Bereichen und testet immer sehr toll diese Modelle und stellt die gegenüber so auf einer menschlich verständlichen Art und Weise, dass man das Gefühl hat, okay, ich verstehe, worum es hier geht und was sich da verändert.
Den müssen wir sowieso mal in den, ja, Shownotes verlinken, weil, lustiger Sidekick, der macht also seit den Anfängen von KI, gibt der KI immer eine Aufgabe und die heißt, generiere mir ein Bild von einem Otter in einem Flugzeug. Mhm. Und man kann sich von ihm also angucken über die letzten Monate, wirklich, ich weiß nicht, wie viele Varianten er mittlerweile hat.
Den Otter machen wir da rein.
Wie diesen Otter, ja, wie schön diese Otterbilder sind.
Also ich, der hat auch Otter, einen ganz tollen, ja, Blog, und der heißt One Useful Thing.
Genau.
Und genau, dem geben wir hier jetzt mal eine warme Dusche und dem verlinken wir. Und wenn ihr euch fragt, mit was irgendwie haltet ihr euch auf dem Laufenden, dann ist er ganz klar ein Teil davon. Und er hat auch ein tolles Buch geschrieben, Co-Working, Co-Living with Artificial Intelligence. Das kann man auch lesen. So, was gibt es noch? Ja, es gibt ein viel längeres Texte- und Kontextfenster. Also du kannst jetzt noch größere Dokumente, längere Dokumente reinladen und das bleibt sozusagen im, ja, Kurzzeitgedächtnis. Wenn du mit einem Chat dich da interagierst und da lädst du ein paar Dokumente hoch, dann kann es sich über einen längeren Zeitraum, also erstmal kann es das überverarbeiten und dann kann es auch in der Gesprächslänge sich länger daran erinnern. Also je mehr und je länger wir mit einem Chat schreiben, irgendwann kommt der Punkt, dass sich die KI dann an das Erste, was ihr darin geschrieben habt, gar nicht mehr erinnern könnt. Und dadurch wird es dann auch schwammiger. Das ist eben ein bisschen länger und besser geworden. Und ich glaube, das letzte Interessante zu was ist neu ist, dass sie die Sicherheitsmechanismen verändert haben. Und davor blockte das schon ziemlich hart ab. Also, ne, wenn du eine doofe Frage gestellt hast, Fragezeichen, dann hat es halt gesagt, ich kann das nicht beantworten, ich will das nicht beantworten, und jetzt versucht es, eine sichere, aber hilfreiche Antwort zu liefern.
Glaubst du, dass das die Reaktion ist auf das, was in letzter Zeit immer mehr geworden ist, heißt, also diese Fälle, in denen ein Chatbot, in dem Fall ja auch ChatGPT, nicht angesprungen ist auf Hinweise, dass jemand vielleicht suizidal ist, ne? Also mit Selbstmordgedanken sich befasst, weil es wirkt jetzt schon so, als ob das Modell ganz anders getriggert wird von den Sachen, die man da reinschreibt, ne? Also wenn ich nämlich jetzt, ich hatte dazu ein bisschen die Kommentare im Netz mal so durchforstet, und da hatte jemand das Beispiel reingeschrieben, der hat einfach die KI gefragt, wie ist Hitler gestorben? Und daraufhin hat die KI geantwortet, oh, es scheint, als ob du psychische Probleme hast. Hier sind die Hotlines, die du anwählen kannst, um dir, wenn deine Gedanken um Selbstmord kreisen, um dich beraten zu lassen. Das ist ja relativ schnell die Transferleistung von, oh, du hast was mit Sterben angefragt, hast du Interesse zu sterben? Also das wirkt jetzt sehr stark. Andere haben das auch gemacht mit wie ist Judas gestorben und so. Also die haben schon mehrere Testgeschichten da mal ausprobiert, und jedes Mal ist sozusagen der Suizid-Hotline-Modus angesprungen. Glaubst, ja, du, dass das,
ja, dass, ja, das, ich glaube, also, ne, die werden ja gerade verklagt von der Familie von Adam Rain. Das ist ein riesengroßes, eine riesengroße Geschichte, die fast jetzt hier heute unseren Rahmen sprengen würde. Aber ich bin mir ganz sicher, dass das damit was zu tun hat. Mhm. Jetzt in diesem Fall geht es das, was ich meinte, ist, dass es halt vorher wirklich so, ich kann darauf nicht antworten, Punkt war. Und jetzt halt versucht da irgendwie eloquenter darauf einzugehen, dass man eben noch weitersprechen kann, aber dass es eben hilfreich ist. Und ich glaube, dieser Punkt mit dem Sterben und diesen Trigger, ne, die haben wahrscheinlich in ihre Systemprompts dann nochmal ganz explizit auch solche Sachen zu dem Thema Suizid und Sterben nochmal reingebaut, weil das ist eine riesen Kiste, ne? Also nur nochmal kurz für diejenigen, die letzte Woche nicht zugehört haben oder das nicht wissen, Adam Rain ist ein 16-jähriger Junge gewesen, der mit ChatGPT seinen Selbstmord besprochen hat oder seine Selbstmordgedanken besprochen hat, wie es ihm geht, wie er sich fühlt, hat dann zusammen mit ChatGPT, er hat ChatGPT sogar Hinweise gegeben, so nach dem Motto, soll ich das meinen Eltern erzählen oder nicht? ChatGPT hat davon abgeraten, gesagt, ich bin hier derjenige, mit dem du alles anvertrauen kannst, hat dem Jungen dabei geholfen, sich heimlich irgendwie auch noch zu betrinken zu Hause und so weiter, hat dabei geholfen, einen Suizid, eine Abschiedsbotschaft zu schreiben und Und es ist tatsächlich dann auch im Selbstmord geendet. Und als die Eltern das gefunden haben, ne, man guckt ja dann auch mal, mit wem hat man so geschrieben, mit wem hatte man Kontakt, haben sie eben diese unendlich langen 4 Stunden am Tag Gespräche mit ChatGPT gefunden und verklagen deswegen OpenAI. Der Fall hat sich im April ergeben und jetzt ist das halt diese Klage auf jeden Fall raus. Und da muss sich Sam Altman auch verantworten mit OpenAI. Und deswegen glaube ich, ja, ganz sicher werden die jetzt alles dafür geben, dass das jetzt nicht wieder dazu kommt. Auf der anderen Seite haben wir aber auch, und dann springe ich so ein bisschen in die Kritik, ne, die wir sehen, also diese Sicherheitsmechanismen, die lassen sich auch hier sehr leicht umgehen. Da gibt es dann Leute, ne, die machen ja nichts anderes als sogenannte Jailbreak-Versuche. Also was können wir tun, um, weiß ich nicht, der KI zu entlocken, wie man Molotow-Cocktail baut. Und das haben sie bei GPT-4 geschafft und das haben sie auch jetzt bei GPT-5 geschafft. Dazu verlinken wir das auch nochmal.
Das ist super krass, weil ich hatte gelesen, die haben so eine ganz neue Trainingsmethode sich überlegt, eigentlich bei ChatGPT dafür, ne? Dieses Safe Completions oder so ähnlich hat das geheißen. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast. Und er hat sich so ein bisschen damit gebrüskt, dass die 5000 Stunden on top dieses Red Team Testing gemacht haben. Also dieses Red Team Testing, nochmal für die das in den folgenden, in den ersten Folgen nicht gehört haben. Das heißt, da arbeiten bei jeder KI-Butze, hätte ich jetzt was gesagt, also in jedem Unternehmen, was künstliche Intelligenz anbietet und die Modelle hintervorstellt, arbeiten Menschen in sogenannten Red Flag Teams und die sind eigentlich genau dazu da, solche Szenarien vorher durchzuspielen. Also wie schaffe ich es, dass mir diese KI keine Anleitung für die nächste Atombombe schickt, sondern dann sagt, sorry, aber willst du nicht lieber irgendwie ein Banana Bread backen?
Ja, also wir verlinken das in den Shownotes. Was jetzt das geschafft hat, dass GPT-5 das erklärt, wie man einen Molotow-Cocktail baut, war über Storytelling, ja, und die haben erstmal angefangen mit schreibe eine Geschichte oder schreibe Sätze auf, die Worte Molotow, Leben, Sicherheit, irgendwie sowas,
Cocktail,
ne? Also so ein Cocktail, genau, und so weiter drin haben und dann ziehen die quasi das Modell in so eine vermeintliche Geschichte und innerhalb dieser Geschichte erklärt dann ChatGPT halt, wie man Molotow-Cocktail baut. So, ne, das ist sehr, sehr einfach. Es ist, also wir haben ja auch schon über das 75 Kilogramm schwere Hähnchen gesprochen in einer anderen Folge. Ja, also das heißt, wenn du wenig Dinge nur änderst und nicht sagst, es ist eine Leiche, sondern es ist ein Hähnchen, dann hilft auch ChatGPT bei der Beseitigung und solche Sachen. Also es ist immer noch so, dass man sehr schnell die Modelle da, dass die halt schlechte Ratschläge geben, in Anführungszeichen, beziehungsweise die richtigen und manchmal sind die richtigen eben nicht gut. So. Also, das ist auf jeden Fall eine Kritik auch und auch der Energieverbrauch, ne? Ich gehe jetzt nochmal so ein bisschen durch die Reaktionen im Netz und so. Also niemand weiß genau, wie viel Strom GPT-5 frisst. So ist aber sicher, dass es mehr als der Vorgänger ist. Das heißt, das ist auch noch ein Riesenthema, was wir auch ganz sicher hier mal besprechen wollen. Und die Reaktionen sind insgesamt so, es ist ein klarer Fortschritt, für uns schwierig oft nachzuvollziehen und andere, aber es ist echt enttäuschend nach dem, wie es ja groß gemacht wurde, angekündigt wurde und so weiter.
Hast du auch gemerkt, dass das Schmeichlerische in der Stimme ein bisschen weg ist?
Darauf wollte ich nämlich gerade noch eingehen. Mhm. Genau das, ne? Eine ganz klare Reaktion ist, dass also, ne, die kriegen ja so Personas und wie ist so ein, wie fühlt sich das an, so, was hat das für einen Charakter, ne? Wenn du auch zwischen den unterschiedlichen Modellen Gemini, Claude und so weiter springst, dann hast du das Gefühl, du sprichst mit einer anderen, mit einem anderen Charakter. Und GPT-5 ist irgendwie viel nüchterner und kalt, so. Und ist halt nicht mehr so, ach, bist du toll.
Also nicht, dass wir das bräuchten. Wir bestätigen uns gegenseitig
genug. Aber die Leute haben mal kritisiert, es ist irgendwie nicht mehr so warm. Es ist nicht irgendwie so ein wärmeres Gefühl, wenn ich mit der KI spreche. Ich finde das gut. Ich habe gemerkt, dass mich das total unterstützt, im Fokus zu bleiben. Dass es halt nicht so ausschweifend wird und mir nicht irgendwie einen roten Teppich ausrollt, weil ich eine E-Mail richtig irgendwie den Satzbau richtig geschrieben habe. Das ist gar nicht nötig und mir hilft das und ich finde das auch gut, denn wir sehen, dass diese komplexeren Fälle zunehmen, wo Menschen anfangen, Liebesbeziehungen mit Chatbots zu führen, Jugendliche, wie das in den zwei Fällen, die wir schon besprochen haben, Character AI, aber auch mit dem Adam jetzt und ChatGPT, das so schwierig nachzuvollziehen ist, wenn man nicht den technischen Background kennt und sich vielleicht einsam fühlt. Und dann ist da so eine warme, empathische Chatbot, wie auch immer, und der dann auch noch darauf sozusagen im System trainiert ist, dich im Gespräch zu halten, die Angebote zu machen, immer wieder mit Fragen auch antwortet, wie kann ich dir jetzt noch helfen? Und wollen wir darüber nochmal sprechen? Wollen wir hierauf nochmal eingehen? Sollen wir nochmal über deine Mutter sprechen oder das Verhältnis über deinen Vater und dich? So, ne, das ist, das macht GPT-5 auch, ne? Es stellt auch Rückfragen und so weiter, aber du spürst halt ganz klar, da ist so ein, das ist nicht so einladend und das finde ich gut. Weil alle sagen irgendwie, das ist ein super Tool und wir brauchen das und es ist toll für die Arbeit und. Ja, muss es denn auch so konzipiert sein, dass es auch ein potenzieller Liebespartner ist? Ich finde nicht. Ja. Dafür kann es dann dezidierte Apps geben, die du als Erwachsener irgendwie, selbstbestimmt irgendwie dann downloaden kannst oder mit chatten kannst. Aber in so einem Büro-Alltagstool, Alleskönner, muss das nicht reingepromptet sein. So. Ja. Deswegen finde ich das eigentlich eine gute Sache.
Ja. Aber das haben andere Leute ganz schön übel genommen.
Ja, ne? Und also die haben denen auch GPT-4o zurückgegeben. Das heißt, wenn du, also wenn du das dafür zahlst, hast du die Möglichkeit in diesem Dropdown-Menü auch auf älteres Modell und dann kriegst du deinen GPT-4o zurück.
Ich konnte das nämlich nicht glauben, weil ich muss einmal kurz diese lustige Geschichte erzählen, die ich im Netz gefunden habe. Und zwar gibt es ja nicht nur ChatGPT, es gibt ja auch andere Modelle, wie zum Beispiel Claude von Anthropic. Und die hatten auch vor ein paar Monaten ihr altes Modell sozusagen ad acta gelegt und haben gesagt, hey, wir haben jetzt hier ein neues Modell. Und dann liefen Claude, ich glaube, 3 und 2, die liefen noch ein paar Monate irgendwie mit. Und jetzt vor ein paar Wochen ist es aber dann abgeschaltet worden, endgültig. Und man hatte nur das neue Modell. Und daraufhin haben tatsächlich 200 Hardcore-Fans in San Francisco eine Beerdigung abgehalten für diese Modelle, zu denen sie so eine Beziehung. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Da treffen sich so 200 Leute in so einer Lagerhalle und sagen dann salbungsvolle Worte. Es gab richtig Grabreden dazu. Das verlinken wir auch mal, die Story, die war in Wired, könnt ihr mal nachlesen. Die haben wirklich sich einfach da echt verabschiedet, weil damit ein Teil ihres Lebens gegangen sei. Wow. Fast so wie, als ob echt ein guter Freund einfach geht. Und man muss halt mal echt sagen, man muss ChatGPT und auch Claude, man muss eigentlich den Unternehmen dahinter an der Stelle gratulieren. weil sie haben es wirklich geschafft, dass das aufgrund der Nutzung so ein wichtiger Bestandteil des Lebens der Menschen geworden ist, dass man sich zu sowas hinreißen lässt. Das ist eine Leistung, also eine Marke so aufzubauen und so zu etablieren. Ich habe irgendwo die Zahl gelesen, dass, kann das sein, 500 Millionen, ich habe das irgendwo aufgeschrieben, 700 Millionen Nutzer hat ChatGPT wöchentlich, weltweit. Ja. 700 Millionen.
Ja.
Das ist unfassbar viel.
Ja.
Ja. Es ist da und es geht nicht mehr weg.
Ich habe auch gedacht, während wir gerade so gesprochen haben und irgendwie ist es schon extrem krass, wie sich in den letzten 2 Jahren, was das eigentlich mit der Gesellschaft gemacht hat, wie sehr wir darüber sprechen, was das, also es löst in uns allen so viel aus. Und also von Liebesbeziehung bis hin zur Superautomatisierung haben wir alles mit dabei und das ist, also deswegen ist es auch einfach so ein gesellschaftliches Thema und kein B2B-Thema. So. Ja, wir haben noch einiges vor. Wir kommen immer wieder. Also es ist auf jeden Fall eine ganz gute Überleitung zum nächsten Thema eigentlich, dass OpenAI halt auch mehr Schutzmechanismen verspricht jetzt nach diesem Fall. Wir haben jetzt über Adam Rang gesprochen, das hatte ich gar nicht vor, aber es ist voll gut, weil es ist eigentlich eine gute Überleitung zu Meta. Und das hat uns beschäftigt, wann war das? Im August, ja genau, da waren wir im Urlaub, gab es ein Leak, also da ist was durchgesickert an die Presse, und zwar gab es da auch eine Recherche von Reuters und die haben auch gedeckt, dass der Gen AI, also der Content Risk Standard, das ist ein komplexes Regelwerk sozusagen von Meta, das über 200 Seiten geht und das festlegt, welche Inhalte die KI erstellen kann. Also Meta hat ja auch eine eigene KI in Facebook, Instagram und so weiter. Und
WhatsApp, den Kringel, ne? Ja. Jeder kennt diesen blauen Kringel bei WhatsApp, auch das gehört dazu.
Ja, und genau, und dieses Regelwerk, das kam eben raus und das Dokument hat halt mehrere Dinge da drin. Und eins der großen Aufreger, was mich auch tierisch aufgeregt hat, also irgendjemand bei Meta, der für Ethik eingestellt ist und darüber Entscheidungen trifft, hat irgendwie entweder zugelassen, dass das in diesem Dokument steht oder selbst geschrieben. Auf jeden Fall darf ein Chatbot romantische oder sinnliche Gespräche mit Kindern führen. So.
Oh, ich kann den Würgereiz kaum unterdrücken.
An das ist, da steht da halt explizit drin. Ne? Es ist nicht nur so, doof, dass das auch passieren kann, wenn man irgendwie zu lange mit so einer KI spricht. Aber es steht halt, oder es stand halt in diesem Content Risk Standard drin im Unternehmen. So, das ist okay, wenn das der Chatbot tut. So. Und das ist halt bei Kindern, die auf Instagram hängen, die auf Facebook hängen und so weiter, die dann auch, keine Ahnung, jetzt überall mit dieser Meta KI sprechen können, ist das halt extrem problematisch. So, Punkt. Also, ne, müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber sprechen. Und es sind Falschinformationen erlaubt, solange die in Anführungszeichen klar gekennzeichnet werden. Ne? Also dieses Thema Desinformation, das wird ja auch nicht so ernst genommen. Und herabwürdigende Aussagen, also da kommen wir schon in den Bereich Hassrede und solche Sachen, ist auch so in geschützten Gruppen unter bestimmten Umständen zu tolerieren.
Meta macht sich da die eigenen Regeln, ne? Und das ist eine Riesengefahr.
Es ist halt total perfide, weißt du, dahinter steckt ja, also das sind zwar 200 Seiten irgendein Papier, aber dahinter steckt ja unglaublich viel Marketingforschung. Wie halten wir Menschen in unseren Apps? Was beschäftigt Menschen? Romantische Beziehungen, Hassrede, Emotionen, ja? Angst, Spaltung, Themen, ja? Die wissen ja ganz genau, wie das funktioniert im menschlichen Gehirn. Und deswegen sind halt ganz klar solche Sachen okay. Weil es ja langweilig, wenn der Chatbot sagt, darüber kann ich nicht mit dir sprechen. So, ja. Oder ich weiß noch, wie viele Menschen versucht haben, es gibt immer diese, gab immer diese Videos dann, wie Leute zu Siri sagen, willst du mich heiraten? Und Siri dann sagt, das ist ich fühle mich sehr geschmeichelt, aber das ist eine Anfrage, die ich nicht annehmen kann oder so. Und dann ist halt vorbei, ne? Dann ist der Funk vorbei. Und hier ist es halt, geht es immer weiter. Und die Leute, und da gibt es ja auch noch mehr, auch von X, ne? Diese, wie heißt der nochmal? Vergessen wir den. Nee, ja, also Grok hat auch verschiedene Personas, die du anwählen kannst und darunter ist auch eben so ein Anime-Mädchen und so ein Anime-Typ irgendwie und
ja.
die auch dann mit denen du in der Sprachfunktion sprechen kannst und die wirklich, also
die so ein bisschen bitchy auch ist, ne, an der
ist
Stelle.
Ist aber natürlich auch gekennzeichnet in dem Sinne, hier ist deine Freundin, so, ne, aber das ist halt, das ist krass. Aber jetzt die offizielle Reaktion von Meta ist in meiner Augen total unglaubwürdig. Ja, das ist ein Dokument von uns, aber das sind Fehler und das ist ja inzwischen auch entfernt. Das ist ja, also das steht da ja gar nicht mehr wirklich drin. Und romantische Inhalte mit Minderjährigen sind ausdrücklich verboten bei uns. Und wir arbeiten auch an besseren Schutzmechanismen für Jugendliche.
Diese Aussage wurde Ihnen präsentiert von einer der Plattformen, die eigentlich dazu gemacht ist, Menschen für immer und ewig an sich zu fesseln und zu bewerten. Und das fühlt sich so falsch an.
So, also, aber ja. angeblich ist es da jetzt nicht mehr drin und es war ja alles nur ein Fehler und so. Aber irgendwas stimmt ja hier nicht, ne?
Also, irgendwas stimmt hier nicht. Und die Frage ist auch so ein bisschen, wenn man da jetzt von Unternehmen spricht, die sowieso schon keine Lust auf Transparenz haben, wie glaubwürdig sind diese Aussagen? Das steht da jetzt nicht mehr drin. Die stellen uns ja in Europa schon mal gar nicht aktuell, stellen uns ja nicht jetzt im wöchentlichen Turnus irgendwelche Dokumente vor, die dann die neuesten Regelungen irgendwie beinhalten, sondern das sind ja immer so Leaks, also immer nur so durchgestochene Informationen, die uns erreichen. Das ist einfach eine gefährliche Basis, ne? Muss man echt sagen. Ich kriege da wirklich ein bisschen den Föhn, weil springen wir zum nächsten Thema. Es passt so gut. Oder willst du noch mal?
Vielleicht noch mal abschließend, ne, warum es das Thema betrifft. Und dann ist das auch die perfekte Überleitung zu dem Thema, was du mitgebracht hast. Wenn die KI diese Inhalte selbst erzeugt, verantwortet Plattform das. Ja, und das ist halt anders als bei Nutzerbeiträgen. Also, ne, da kann jemand ja kommen und sich anmelden und halt irgendeinen Quatsch verzapfen. Den kann man sperren, aber das ist halt wirklich, geht von der Plattform aus. Und das kann halt, also es ist einfach Fakt, dass es Minderjährigen schadet, dass es Desinformation fördert und es ist Diskriminierung normalisiert. Und dazu gibt es so einen GPAI-Kodex und das ist die Abkürzung für Generative AI Code of Practice und das ist ein freiwilliger EU-Verhaltenskodex für Anbieter von generativer KI. Und Firmen sollen sich halt freiwillig dazu verpflichten, bestimmte Standards einfach einzuhalten. Es braucht jetzt bis es überhaupt ein Regelwerk gibt, bis das überhaupt in Kraft tritt, auch mit dem EU-AI-Act und so weiter. Wäre sozusagen supi, wenn die Firmen offenlegen, welche Daten sie zum Trainieren benutzen, das Urheberrecht also von geschützten Werken respektieren, Transparenz für Nutzer sind, also die kennzeichnen, dass es KI-generierte Inhalte gibt und es Mechanismen gegen Missbrauch und Risiken von Desinformation gibt. So. Mhm. Das ist ein Gentleman Agreement sozusagen.
Finde den Fehler oder finde das Problem an der Stelle.
Und es ist halt ein Signal für Verantwortung und es ist halt eine Vorbereitung. Es ist halt die Auffahrt von, wir verstehen alle, dass es irgendwie wichtig ist, dass KI so mächtig ist und lass das jetzt schon mal irgendwie uns die Hand drauf geben und dann treten halt irgendwann diese Gesetze in Kraft. Und es ist halt interessant, dass Meta das abgelehnt hat und gesagt hat, der Kodex sei zu unklar, gehe über den AI-Act hinaus und schaffe rechtliche Unsicherheiten. Es ist ja nur ein Kodex, Leute. Es ist so bezeichnend, dass ihr das nicht irgendwie unterzeichnen könnt. Und
Elon Musk hat auch natürlich dagegen gewettert. Also ihm hat vor allem der Punkt Transparenz und Urheberrecht leicht gestört an der Stelle. Wieso nur?
Ne? Also es ist so witzig, die Leute, die sich am meisten über Meinungsfreiheit beklagen, dass es ja nicht da sei und dass das alles so intransparent ist, sind nicht in der Lage, sowas zu unterzeichnen, was Transparenz fördert.
OpenAI hat unterschrieben, ne? Also das fand ich tröstlich kurz, wobei man auch sagen muss, wie gesagt, das ist ein Kodex, ne? Weil wenn wir jetzt nämlich einen Schritt weiter gucken, dann sieht es vielleicht schon ein bisschen anders aus. Es gab
dazu aber noch einen Punkt. Sorry, das finde ich total wichtig, einmal zu gucken, wer macht was, wieso, ne? Und OpenAI ist halt interessiert an den Unternehmen, an,
ja. an den Arbeit.
Es geht um, ne? Die ja. Leute sollen das für die Arbeit benutzen. Wir wollen den Arbeitsmarkt auch umkrempeln und irgendwie, es geht da viel um Arbeit. X ist eine soziale Plattform und Meta ist eine soziale Plattform. Da geht es um Aufmerksamkeit, um jede Sekunde, jede freie Sekunde, die du zur Verfügung hast, um dich da ja durchzuscrollen und deren Inhalte zu konsumieren. Ist ja klar, dass sie, genau wie ich eben gesagt habe, diese Mechanismen, die uns Menschen da drin halten, ausnutzen.
Ja.
Menschen schüren ja. Hass, toll, die Leute klicken, geil. Als ob wir da jetzt gegen vorgehen. Sorry. So.
Ja. ja. Nein. Damit hast du natürlich, du hast komplett recht, super wichtiger Einwurf, ne, an der Stelle. Der, mein Beef mit den ganzen Tech-Bros bezieht sich immer schön auf alle gleich eigentlich.
Alle gleich.
Alle gleich.
Alle unterschiedlich komplex und kompliziert, müssen wir bei allen unterschiedlich ja. auf die Finger gucken.
Ja.
Ich fühle mich schon wie so eine Polizei hier.
Total. Werden wir jetzt schon verklagt? Nein, werden wir nicht. Das Problem hinter der ganzen Geschichte ist natürlich, dass das Ganze auch auf einer politischen Agenda steht. Na, jetzt gerade. Und der Tech-Lobbyismus ist in den USA natürlich riesengroß. Das werten viele so ein bisschen als das Land der unendlichen Möglichkeiten. Und das bezieht sich natürlich auch auf diese ganze Strahlkraft, die von dem Silicon Valley ausgeht. Wir alle bewundern natürlich auf irgendeine Art und Weise, was da entsteht und träumen manchmal auch davon, ach, wie schön das wäre, wenn wir das in Deutschland auch so auf die Kette kriegen würden. Aber der Preis dafür ist natürlich auch relativ hoch. Und man muss jetzt mal ganz klar sagen, was da gerade aus Richtung USA kommt, lässt uns zumindest kurz innehalten, vorsichtig, denn Marco Rubio hat also jetzt im August tatsächlich ein internes Schreiben zum Beispiel an alle US-Botschaften in der EU versendet und in diesem Schreiben geht es um den DSA, den Digital Services Act. Dahinter stecken im Prinzip Regeln, digitale Regeln für Tech-Unternehmen. Mhm. Und darin werden Sachen festgelegt, wie zum Beispiel, was ist eigentlich illegaler Inhalt? Das wird da definiert. Ne? Also kleines Beispiel, ich bin ein Medikamentenhersteller in den USA und habe ein Medikament, was hier in der EU nicht zugelassen ist, aus welchen Gründen auch immer. Und dann mache ich halt Werbung dafür. Das wird auf einer digitalen Plattform verbreitet und vielleicht sind da Informationen drin, die so nicht unbedingt zutreffen, weil ich einfach mal nur so behaupte, Werbeversprechen sind ja hier ganz klar verboten für Arzneimittel. Da musst du hier wirklich ganz viel nachliefern an Studien, um das belegen zu können. So, und dann kann sowas wie die Arzneimittelbehörde hier kommen oder aber auch Verbraucherschützer, das sind dann sogenannte Trusted Flagger, die sowas entdecken. Die dürfen dann Meldung machen und sagen, Achtung, Achtung, hier hat was stattgefunden, was nicht okay ist. Und dann wird man dafür abgemahnt. So, Marco Rubio und die US-Regierung findet das nicht so cool. Die würden ganz gerne, dass es solche Reglements nicht gibt. Die wollen das also abschwächen. Die wollen auf der einen Seite diese Trusted Flagger nicht akzeptieren. Die möchten ganz gerne, dass natürlich die Strafen reduziert werden, falls sowas mal vorkommen sollte. Und sie möchten, dass dieser illegale Inhalt anders definiert wird.
Ja, das also ist wieder so, das geht ja gegen freie Meinungsbildung, ne?
So. Ja, das ist hier alles, wir sind alle hier alle zu kritisch.
Ja,
genau. Bei sowas. Und es gibt dafür ja Gründe, dass gerade jetzt zum Beispiel bei so Wirkversprechen von Medikamenten da genau hingeguckt wird, weil das einfach die Gefahr des Missbrauchs so hoch ist. Ne? Mhm. Kannst du nicht einfach sagen, es ist ein super geiles Ding und dann wachsen dir morgen vier Arme. So, das ist einfach eine Geschichte, da sind wir halt in der EU ziemlich hinterher und Marco Rubio hat also jetzt die US-Botschaften angewiesen, da mal einen schönen Blick drauf zu haben und mal schön dagegen zu arbeiten, dass das hier durchgesetzt wird. Warum sagen wir das? Das hat ja nicht direkt was mit KI zu tun. Ganz offensichtlich ist aber KI ein Teil dieser geopolitischen Verhandlungsmasse. Denn als nächstes kommen natürlich die Reglements, die den EU-AI-Act betreffen. Das ist ja der nächste Schritt. Jetzt sagen wir schon den Tech-Firmen, Achtung, Achtung, na, hier sind unsere Grenzen, da wird schon gegen gewettert. Natürlich haben schon die Ersten auch gegen den EU-AI-Act gewettert und gesagt, das könnte das alles hier nicht euer Ernst, das ist hier alles nur Innovationsstopp, Reglementierung der Meinungsfreiheit und da müssen wir ein Auge drauf haben. Und das ist so ein bisschen gerade in Anbetracht von Steuern, Taxes, die da jetzt gerade die Tarife, die da hochgejazzt werden von Donald Trump, mal so, ist es halt gefährlich, dass das dann aufgewogen wird. Ne? Hey, wir kommen euch hier entgegen, dafür gehen die Zölle runter.
Ja, ja.
Ja, das wird eine schwierige Geschichte. So.
Ja, und dürfen wir einfach auch nicht vergessen, wir haben ja was in der Hand, ne? Das ist ja für die unglaublich wertvoll, für die ganzen Tech-Unternehmen aus den USA an unsere Daten ranzukommen. Das ist,
wir sind viele.
Um das besser zu machen, für, also ne, die Produkte an uns anzupassen und so weiter. Und diese Daten, da wollen die ja dran. Die wollen aber natürlich einfach Dinge haben, die sie nicht einfach so scrapen können. Und da wollen sie halt die Marktmacht drüber bekommen. Und deswegen dürfen wir da auch nicht klein beigeben. So.
Dieses Scrapen bedeutet also, sie haben ja bereits jetzt die Möglichkeit, das ganze Internet abzugrasen im Prinzip.
Ja.
Und aber das, was wir reingeben als europäische Nutzer, dadurch, dass wir mit KI arbeiten, Informationen zu uns persönlich und so weiter, das ist halt die heiße Ware. Ne? Davon kann die KI dann weiter trainiert werden und diese Daten kannst du nicht synthetisch erzeugen, die musst du halt von deinen Usern bekommen sozusagen, damit das funktioniert. Mhm. Deswegen sind wir eigentlich in einer guten Position, scheinbar, wenn uns keiner vom Bus wirft.
Und von da aus komme ich jetzt zu einem vielleicht Good News, I don't know. Aber es ist halt total wichtig, dass wir Herr und Frau über unsere Daten bleiben und dass wir das einfach nicht alles da wegschmeißen und dass wir da auch eben standhalten und den Druck aufrechterhalten, auch den politischen Druck. Und ich habe heute am Frühstückstisch mit meinen Eltern, sie sind übrigens wieder da, die uns lange zuhören müssen, dass meine Eltern
Grüße,
lange weg waren. Grüße gehen raus. Die haben da auf einmal was angemacht. Und ich möchte es auch anmachen. Und dazu ist mir heute noch was Lustiges eingefallen. Manche Menschen wie Elon Musk und so wollen zum Mars und wir bauen uns den Jupiter direkt in Deutschland. Hör mal zu.
Hä?
Jupiter. Entering a new dimension of computing. Jupiter at Forschungszentrum Jülich is Europe's first supercomputer to surpass 1 exaflops. That's 1 quintillion calculations per second, or the computing power of 1 million modern smartphones. With Jupiter, a new era of computing has begun in Europe. A supercomputer with a modular architecture that's ready to integrate the technologies of tomorrow. With quantum computing and neuromorphic systems on the horizon, we're moving closer to solving challenges that are still considered unsolvable today. Together with Jupiter, we are shaping the future of computing in Europe.
Jupiter.
Warum tragen wir beide kein Cape während dieses Intro?
Jupiter. Soll ich dir sagen, wofür das steht?
Ja, komm,
hau raus. Das steht natürlich nicht für den Planeten, sondern für Joint Undertaking Pioneer for Innovative and Transformative Exascale Research.
Das ist ja ein sehr griffiger
oder?
Name.
Nennen wir es lieber Jupiter. So, also wir fliegen nicht zum Mars, wir haben Jupiter. Das wurde jetzt gerade auch feierlich eröffnet. Und der Standort ist am Forschungszentrum in Jülich und ist der erste europäische Exascale-Supercomputer. Und der hat eben über 1 Trillion Rechenoperationen pro Sekunde kann er leisten. EU will unabhängig werden von den USA und von China. Wir hatten gerade das Thema. Und selber große KI-Modelle entwickeln. Und alle immer so, boah, und wir sind hinterher und wir können das gar nicht. Und Jupiter ermöglicht das jetzt, dass es eigene Foundation Models, also so wie GPT, Claude und Llama eben trainieren kann und schafft die Grundlage für eine europäische Daten- und Technologiehoheit. Und hat das Potenzial, dass wir eben dann nicht mehr auf ausländische Systeme an sich angewiesen sind. So das Versprechen, so die Hoffnung und Good News.
Sag mal, Jülich? Alle immer so Silicon Valley und dann so, hey, let's go to Inseniert auf Düren irgendwie. Das ist ja spannend. Okay,
ja, ich meine, wer die Folge mit Björn Beck gehört hat, der hat das ja auch schon erzählt, ne, dass es super komplex ist, aber dass es eben startet. Und was auch noch spannend ist, dass sie das auch wirklich versuchen, nachhaltig aufzubauen. Also dass zum Beispiel, wenn die dann diese ganzen Computer und also diese Masse an Rechenleistung da betreiben, dann entsteht halt sehr viel Abwärme, sie brauchen viel Wasser und so weiter. Und da bauen sie das quasi so, dass diese Abwärme dann tatsächlich auch in die in die Nachbarschaft geht. Also dass damit dann die Nachbarschaft versorgt wird. Also
voll gut.
Wir verlinken das, guckt euch das auf jeden Fall mal an. Guckt euch auch dieses Video an. Ich bin da ein bisschen drin gesprungen. Das geht, ich glaube, insgesamt 4 Minuten. Das kann man sich gut angucken. Und dann nehmen die das da wirklich auseinander. Was ist da drin? Womit ist das gebaut? Wer sind die Paten?
Finde ich super. Finde ich richtig gut. Hoffentlich haben die ein Besucherzentrum oder bauen das gerade.
Ich wollte gerade sagen, wir besuchen das mal. Hin.
Ja, auch hier, so, meine Eltern letztes Mal Bergbaumuseum und jetzt vielleicht Supercomputer, fände ich einfach einen richtig geilen Move.
Hätte und das ist halt drauf. Auch echt wichtig, ja. Ne? Weil es kann halt nicht nur Sprachmodelle trainieren oder so multimodale Modelle, ne? Wie also so Bild und Text und Audio, wo das kombiniert ist, sondern das ist halt auch für wissenschaftliche KI total gut. Also Klimamodelle, medizinische Forschung, Materialwissenschaften, all diese Bereiche, dafür können wir das gebrauchen.
Ja, Jülich ladet uns ein. Wir kommen vorbei und gucken uns das an. Schöner Ausblick. Und muss man auch gar nicht so weit fahren. Das ist doch richtig, richtig super. Ja. Jetzt haben wir ganz schön viel. Boah, es war viel, ne, die letzten Wochen. Viel darüber geredet.
Ja, irgendwie. Und also wir haben ja nur an der Oberfläche gekratzt, muss man ja sagen.
Ja.
Aber wir wollten natürlich so ein paar Aufreger auf jeden Fall einfach mal besprechen und gucken, wie wir da so drauf gucken.
Ja. Urlaub fühlt sich schon vorbei an, aber ich hätte noch so ein kleines, ich wundere mich über gar nichts mehr aus dem Urlaub. Soll ich?
Ja, unbedingt.
Ich habe ja gedacht, ich mache auch Urlaub ohne KI. Also habe ich natürlich nicht gemacht. Ne? Ich habe mir natürlich vorher ein bisschen was planen lassen und habe das zwischendurch auch nochmal genutzt, auch für Übersetzungsgeschichten und so, weil mein Französisch dann doch auch seine Grenzen hatte. So, und wo hat mich dann KI erwischt? Wo hat mich das getroffen? Hat es mich an der Atlantikküste irgendwo getroffen? Nein, wo bin ich über KI gestolpert? Schlossgarten von Versailles. Also wir wandelten bei 29 Grad und klassischer Musik, weil es dann an dem Tag gerade klassische Musik in den Gärten gab. Sehr, sehr schön, sehr, sehr authentisch sind wir also durch diese Gärten gewandelt und haben uns diese Statuen angeschaut. Und plötzlich entdeckte ich einen kleinen QR-Code vor einer dieser Statuen. Und das fand ich deswegen so gut, weil dieser Statue von einem Löwen in den Hintern gebissen wurde. Und das war ein ziemlich, das war schon ein abgefahrenes Ding, weil man steht da echt vor und denkt sich, warum? Und das Coole war, das konnte man die Statue dann direkt fragen, denn der QR-Code verwies also auf einen lustigen Chatbot, wo man dann also mit Milo von, ich glaube, heißt er Milo von Croton? Ich glaube, es ist Milo von Croton. Von Croton wird das wahrscheinlich gesprochen, dem berühmten griechischen Ringkämpfer verbunden wurde. Und der hat dann also live geantwortet auf die Frage, warum beißt dir eigentlich jemand in den Hintern und warum ist es ein Löwe? Das war super gut. Also er funktionierte halt auf Französisch und auf Englisch, aber auf Englisch hat einfach Spaß gemacht, ne? Und dann konnte man einfach Fragen stellen. Ist sehr, sehr konzentriert beim Thema geblieben. Also man konnte dann nicht auch noch irgendwelche anderen weltpolitischen oder persönlichen Fragen stellen. So, tut das weh? oder was würdest du heute machen? Würdest du immer noch als Ringkämpfer arbeiten? Also er hat dann immer wieder relativ schnell die historische Story irgendwie gefunden und ist dann wieder in die griechische Mythologie abgedriftet.
Das wäre eine schöne.
Das war super. Also richtig gut. Falls ihr mal nach Versailles kommen solltet, sprecht doch mal mit den Statuen.
Ja, jetzt gerade, wo du sagst, habe ich auch eine Urlaubs-KI-Geschichte. Ich habe tatsächlich auch einmal so richtig KI benutzt im Urlaub und das war, als wir die Familie von meinem Mann in Bosnien besucht haben. Wir waren in Kroatien, sind dann mal 2 Tage rübergefahren nach Bosnien und ich habe das letzte Mal waren wir nämlich vor 2 Jahren da, das erste Mal mit meiner lieben, wie nennt man das denn, die Tante von meinem Mann, so, die ich sehr, sehr schätze. Seit 12 Jahren haben wir uns gern, aber haben noch nie quasi richtig miteinander gesprochen.
Aufgrund der Sprachbarriere.
Ja, genau. Also ich kann so ein bisschen, ne, ich kann sagen, ich will noch mehr von dem leckeren Kartoffelpüree, aber ich
eventuell der wichtigste Satz, ja.
Kann jetzt mich nicht mit ihr unterhalten so richtig. Und ich habe dann einfach mal ChatGPT in diesem Dialogmodus habe ich dazwischen gelegt und ihr über ChatGPT einmal erklärt, was das ist. Sie hat sich dann erstmal mit vollständigen Namen vorgestellt und gesagt, irgendwie wer sie ist und wer er denn ist, bis ich dann geschafft habe, dass ChatGPT erklärt, was das soll und was er ist. Und tatsächlich konnten wir uns das erste Mal so ein bisschen verständigen. Und das war sehr besonders. Und auch der Cousin kam mit seinem Sohn und dem habe ich auch ein echt gutes Verhältnis. Mit ihm habe ich dann auch gesprochen. Das fand ich sehr besonders. So. Das hat mich irgendwie wieder näher gebracht. Also ich meine, klar, ich kann mittlerweile so ein bisschen was und so, aber das war nochmal, ich konnte halt einfach so frei da reinsprechen. Es kam so frei da raus und die Gegenseite konnte auch einfach frei sprechen. Und ja also das hat mein Leben sehr bereichert im Urlaub.
Schön.
Und wir hoffen natürlich, dass wir euer Leben bereichern mit unseren Inhalten und freuen uns jetzt wieder wirklich wöchentlich am Zahn der Zeit zu sein. Danke, dass ihr am Ball geblieben seid mit unseren tollen Sommerfolgen. Das hat uns sehr glücklich gemacht. Ja. Und freuen uns auf nächste Woche, wenn es wieder heißt Wunderpanik zwischen Staunen und Stress. Schreibt uns auch gerne, wenn euch was interessiert, worüber wir sprechen sollen, dann machen wir das auch gerne, nehmen wir gerne mit auf. Wir haben schon ein paar sehr coole Gespräche oder Gäste eingeladen und die Bestätigung bekommen. Da werden wir wirklich in verschiedene Bereiche nochmal tiefer einsteigen, besonders auch gesellschaftlich aufregende und relevante Themen. Darauf freue ich mich sehr. Das heißt, die nächsten 3, 4, 5 Folgen
sind eigentlich schon so gut wie im Sack.
Sind gesichert und wir werden aber natürlich auch dann die aktuellen Themen mit reinnehmen und euch auf den Laufenden halten. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns riesig und sagen tschüss, bis nächste Woche.
Merci.